So, sehr verehrte Damen und Herren, nach einigen kleinen technischen Problemen, die Treiber mögen sich manchmal nicht so ganz, darf ich Sie recht herzlich zu unserem Vortrag begrüßen, Wissensbilanzierung als strategisches Werkzeug der Personalabteilung. Ich werde das heute nicht alleine halten, ich habe mir Verstärkung aus Österreich hinzugezogen, und zwar den Herrn Professor Koch, denn der Herr Koch ist der Erfinder der Wissensbilanz, hatte gestern und vorgestern auch in der Akademie der Wissenschaften dazu wieder eine entsprechende Tagung. Und wir arbeiten gemeinsam zusammen an dem Thema Wissensbilanzierung. Und wie kann ich das möglichst vollautomatisch aus Informationssystemen herausholen? Denn das geht. Das werden wir Ihnen auch nachher zeigen. Und es hat natürlich auch einen Grund, warum wir hier ein P&I-Logo mit draufstehen haben. Ich werde Ihnen also einiges zeigen und auch ein kleines Novum. Es gibt also auch einen sogenannten Update der Wissensbilanz, was man unter einer neuen Wissensbilanz versteht, eben der Wissensbilanz 2.0. Das werde ich Ihnen zeigen. Aber erstmal eine kurze Einleitung in das ganze Thema. Wir müssen ja von oben kommen, wenn wir schon von Personalstrategie, Unternehmensstrategie reden, haben wir also erstmal die Adlerperspektive. Und was Ihnen klar ist, Strategieentwicklung liefert normal so einen Horizont um die nächsten 5 Jahre. Und die Unternehmensstrategie beschreibt eben den Weg zur Zielerreichung. In den unterschiedlichen Bereichen hier, Finanzen, Kunden, Märkte, Prozesse und letztendlich Mitarbeiter. Was die Unternehmensstrategie gern möchte, ist, das Ganze möglichst quantifizierbar zu beschreiben. Als ich früher noch in der Personalstrategie gearbeitet habe in einem Großkonzern, da habe ich das immer sehr schön festgestellt, dass die Unternehmensstrategie ganz eigene Vorstellungen hatte und hat uns als Personalstrategie außen vor gelassen. Ich hoffe, es geht Ihnen mittlerweile anders als mir damals. Ich habe mich immer tierisch drüber aufgeregt. Mittlerweile kann ich zurückschlagen mit dem, was ich Ihnen heute so zeige. Wir können das quantifizierbar machen. Wenn wir noch tiefer runterbrechen auf die Personalstrategie, dann sehen wir, was brauchen wir. Wir brauchen also die richtige Anzahl. Wir müssen wissen, was die Leute drauf haben, also die Qualifikationen. Wir müssen wissen, was die Herrschaften kosten. Dann müssen wir diese ganzen Faktoren auch noch flexibel halten können und richten das nach den ursprünglichen Geschäftsfeldzielen aus. So, das heißt, die beiden Strategien werden normalerweise verflochten, oder sagen wir es lieber so, nicht normalerweise, sinnvollerweise, weil ich kenne es ja auch anders. Und dazu ist es notwendig, das Humankapital endlich mal zu bewerten. Sie haben das jetzt schon seit ewigen Jahren gelesen, da wird von Human Capital Management geredet und es ist nichts anderes als eine Aufwärmung des normalen Personalwesens. Ich bezeichne das nach wie vor als Personalverwaltung, denn es hat sich an dem Job an vielen Stellen so nichts getan, es sei denn, man geht wirklich in eine Humankapitalbewertung rein, und zwar ganz einfach in dem Sinn, wie es früher, ich kenne noch einen Vorstandsvorsitzenden, der zu mir sagt, das kann doch nicht wahr sein, der war also beim Dortmunder Fußballverein, beim BVB war der da im Finanzausschuss und sagte, da reden wir drüber, dass die Spieler mit irgendwelchen Transfersummen übergeben werden und bei uns mag das nicht möglich sein. Wir transferieren in ausländische Gesellschaften die Mitarbeiter rein und können am Schluss nicht sagen, was das kostet, außer dass wir vielleicht die Schulungskosten bestimmen können für die Person. Kann doch nicht wahr sein. Das wollten wir damals schon anfangen, aber die Zeit war einfach noch nicht reif. Jetzt wird die Zeit langsam reif, denn wenn Sie heute Morgen die Zeitungen aufgeschlagen haben, dann muss man wirklich sagen, ich vermute, es geht in eine Flucht in die Humanwerte und nicht mehr Flucht in die Kapitalwerte, denn davon hat man nichts mehr. So, also am Schluss bleibt uns die eigene Fähigkeit noch übrig, deswegen Handwerker zu sein, ist dann auch nicht mehr schädlich. Die künftigen Anforderungen, die werden natürlich von der Strategie abgeleitet und wenn es geht, dann schafft man das so, dass es messbare Größen gibt. Das ist ja immer das Problem. Man kann sich häufig nicht auf Augenhöhe mit einem CFO oder Finanzvorstand messen, weil es dann heißt, ja komm, erzähl mir doch mal, was kostet das Ganze? Und dann fängt man an, nach der ersten Argumentationskette bricht man langsam ein, weil man nicht mehr weiß, welche Qualifikationen habe ich. Und dann heißt, ja, da müssen wir aber Psychologen und Unternehmensberater holen und die müssen interviewen und das kostet Geld und es dauert lange. Kaum haben sie das Zeug aufgenommen, ist schon wieder alt. Also so geht's eigentlich nicht. Was wir halt wissen, ist, dass der Engpassfaktor die personellen Ressourcen sind. Das sind die Probleme der Personalstrategie. Und Sie können die personalwirtschaftlichen Auswirkungen relativ schlecht überprüfen. Mittlerweile, ich habe es auch mit renommierten Unternehmensberatungen erlebt, da werden dann Excel-Spreadsheets zur demografischen Prognose angeboten. Also wenn Ihnen das mal passiert, lehnen Sie das Angebot besser dankend ab. Man hat hier aus einem großen SAP-System die Daten in Excel gezogen und hat dann das Alter hochgerechnet, hat schöne bunte Grafiken gemacht, hat für das ganze Projekt mehr als 1 Million kassiert. Mittlerweile ist dieser Unternehmensberater rausgeflogen, weil man es erkannt hat. Aber damals hat man gesagt, Lindner, halt den Mund, darf es nicht zu laut sagen. Deswegen darf ich es jetzt mittlerweile sagen. Also wenn Ihnen sowas passiert, passen Sie auf, gehen Sie am besten mit einer Software vor, die Ihnen wirklich diese Plattform liefern kann. Dafür finden Sie einige hier. Personalthemen kennen Sie am besten selber. Ich zeige sie nur hier auf der rechten Seite. Demografiemanagement ist ständig ein Thema im Augenblick. Viele Unternehmen machen das seit ewigen Jahren, da ist überhaupt nichts Besonderes. Qualifikationsmanagement, im Prinzip eine umfassendere Personalentwicklung, als wir es bisher hatten. Dann Thema Innovation, Ideenmanagement, da bin ich mit einem Unternehmen dran, das Ganze eben mit Wissensmanagement zu kombinieren. Wettbewerbsfähigkeit ist klar, Ausbildung, Insourcing und natürlich Outsourcing auch immer wieder ein Thema. Bevor wir zum Thema Wissensbilanz kommen, will ich es einfach nochmal schärfen und nochmal zuspitzen. Was sagt denn so der Markt? Und da gibt es eine sehr gute Studie, also es gibt zwei, die man im Web im Augenblick gut lesen kann. Es gibt eine von Pricewaterhouse, von PwC. Und die erste, die aber rauskam, ist von Deloitte. Das haben mir hier auch die Kollegen von Deloitte Wien in die Hand gedrückt damals, als die gerade druckfrisch waren. Also da hat man 531 Führungskräfte befragt, 468 Unternehmen. Und die finden natürlich alle, dass Personalbelange ganz wichtig sind. Ja, in den nächsten 5 Jahren. Also als ich das gelesen habe, habe ich gelacht. Warum? Weil mir das vor 15 Jahren schon mal ging. Da hat man gesagt, oh, die neue Renaissance der Personalwirtschaft und Sie werden sehen, es wird alles ganz anders. Ja, die Zielvereinbarungssysteme, die wir uns vor 15 Jahren ausgedacht haben, sind jetzt für die AT-Arbeiter, also für die Außertariflichen, mittlerweile eingeführt. Aber der Betriebsrat hat sich bis heute dagegen gesträubt. Also so viel zum Thema, wie wichtig ist das? Also wie gesagt, ich habe erst mal gelacht und geschmunzelt. Dann heißt es, gewinnt an Bedeutung, habe ich schon 1000 Mal gehört, ich kann es nicht mehr hören. Aber wir haben eine Renaissance. 85% sagen, Menschen sind entscheidend. Aber mit Menschen meint man Menschen, die man wahrscheinlich kennt. Ich kannte das früher auch, sagt der Personalvorstand. Ja, also jetzt passt mal auf. Ich kenne da noch jemanden, der Vater von dem, der hat damals ein Kraftwerk geleitet. Sprecht doch mal mit dem Sohn, der ist bestimmt gut drauf. Der wusste dann noch nicht mal, was wir von ihm eigentlich wollten. So lief es früher auch ab. Heutzutage sagen das wenigstens Leute in solchen Fragebögen und in persönlichen Interviews. Was man aber merkt, und das hat die Leute schön rausgearbeitet, Führungskräfte sagen Menschen, die meinen aber nicht die Personalverwaltung oder Neudeutsch HR-Management. Es ist mehr personalstrategisches Denken gefordert, aber es heißt, aber doch nicht mit den Personalabteilungen. Das ist ja auch ein Grund, warum man vielleicht ja, Lohn- und Gehaltsabrechnung outsourced, ja, weil es eigentlich kein mehrwertschöpfender Faktor ist. Es rechnet sich eigentlich gar nicht, deswegen gebe ich die Prozesse besser raus. Deswegen kommt immer mehr der Gedanke, was ist an dem, was wir im Personalbereich machen, wertschöpfend? So, da wird auch wieder einiges gesagt über die Unterschiede Nordamerika und Westeuropa, möchte ich nicht zu viel zu verlieren. Es kommt immer auf das Ausgangsniveau an, von dem man geht. In diesem Umfragebogen kam auch raus, dass Amerikaner sagen, wir brauchen jetzt Personalvorstände. Also insofern kann man vielleicht das Niveau erkennen, deswegen äußere ich mich da nur ganz dezent. Und demografischer Wandel ist bei uns auch ein Thema. Ich hatte es Ihnen erzählt, es gibt in einigen Bundesländern bei uns in Deutschland, ich sage jetzt mal Feld-, Wald- und Wiesenberater, die also von der Regierung demografische Beratung machen, auch mit Excel-Spreadsheets. So, das, was man weiter so sieht über HR-Abteilung, Cost Center, vieles wird ausgelagert. Was man will, ist globale Talente, also dieses Schlagwort, was eigentlich eine uralte Geschichte ist, auch wieder ein neuer Begriff, Talent Management, Integration bei Mergers and Acquisition, da wird Personal immer mehr eine Rolle spielen und da sage ich ganz einfach, Personal muss mehr in eine aktive Rolle reinkommen und dazu braucht man eben Werkzeuge. Wenn man eben weiß, das ist so das Resümee der Studie, die Entwicklung fortgeschrittener Qualifikationen für strategische Personalangelegenheiten ist eine große Herausforderung für Human Resource Management. Aber das ist, was vielen HR-Funktionen derzeit fehlt. Also das ist nicht unbedingt das, was jetzt die Leute über die Personalabteilung sagt, sondern sagt, dass die Führungskräfte das so gesagt haben. Das heißt ganz einfach, man braucht andere Werkzeuge und man muss sich besser in Position bringen. Und jetzt werde ich ganz kurz den Kollegen Koch bitten, weil jetzt ist eine Stichpunktfolie da und ich halte für ein paar Minuten den Mund und er sagt Ihnen was zur Wissensbilanzierung, denn keiner könnte es besser als er, der Erfinder der Wissensbilanz.
Gut, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit einem neuen Thema gegenüber. Zunächst mal Wissensmanagement. Sie alle werden spontan Wissensmanagement mit Personen identifizieren, das heißt, was eine Person weiß. Es gibt aber auch durchaus so etwas wie organisationelles Wissen, also Wissen in Organisationen bis hin zu Gebietskörperschaften, Gesellschaften. Ich sage das deswegen, weil die Wissensbilanz mittlerweile schon so weit greift, dass sie also auch für größere Strukturen angewandt wird. Sie sehen links unten das, was in allen Projekten des Wissensmanagements immer im Vordergrund bisher stand, dass nämlich die informatischen Lösungen beziehungsweise was rechts oben steht, Organisation und Management besonders herausgefordert sind. Sie als Personaler werden das Thema für sich reklamieren, weil ich ja auch eingangs gesagt hatte, dass es ein Personalthema ist. Was uns interessiert, den Herrn Professor Lindner und mich, ist das, was rechts unten in der Ecke steht, das ist die Wissensökonomie. Das heißt, kann ich eigentlich Wissen messen? Spontan werden Sie wahrscheinlich von sich aus sagen, kaum möglich. Ich beanspruche für mich jetzt nicht nur, dass wir seit 10 Jahren das schon machen, sondern ich habe selbst als Vorstandsvorsitzender des Forschungszentrums Seibersdorf, das ist den Österreichern sicher sehr gut bekannt, in der eigentlich schönen Phase zwischen 1998 und 2003 in Zusammenarbeit mit der Universität Graz dieses Modell entwickeln können. Sie werden sagen, nicht besonders aufregend. Es war aber zu seiner Zeit deswegen aufregend, weil mehrere Aspekte, die für das Unternehmen und seine Modellierung wichtig sind, hier zusammengefasst worden sind. Links, wenn Sie so wollen, die Strategie, etwas konkreter formuliert in Form von Wissenszielen. Das heißt, was muss ein Unternehmen wissen, was müssen die Mitarbeiter wissen, um die Zielsetzung, die strategischen Zielsetzungen eines Unternehmens zu erreichen. Dann sehen Sie den Block Wertschöpfungspotenziale. Da stehen dann Begriffe, die Ihnen vertraut sein dürfte, zumindest mal das Motto Humankapital. Die Kombination dieser zwei Aspekte mit dem dritten Aspekt Prozesse mag für Sie vielleicht dann auch etwas Normales sein, weil das Thema Prozesse und Anbindung der Unternehmensentwicklung an Prozesse das große Thema ist. Finanzielle Ergebnisse, das steht in jedem Geschäftsbericht drin, in jeder Bilanz. Was aber auffällig ist neuerdings, ist, dass das Thema nicht materielle oder nicht tangible, um das mal in einem englischen Sprachgebrauch zu sagen, Ergebnisse auch darzustellen. Ganz kurz vielleicht zu den Begriffen im Mittelteil, weil Sie es interessiert. Humankapital braucht man, glaube ich, nicht sehr erläutern. Darunter wird das Vermögen an Mitarbeiter und ihren Fähigkeiten verstanden. Strukturkapital ist auch noch relativ einfach. Man könnte sagen, das ist alles das, was übrig bleibt, wenn abends die Mitarbeiter aus dem Unternehmen rausgehen. Das heißt, alles, was an Infrastruktur vorhanden ist, aber auch Handbücher, Anleitungen, irgendwelche Awards, also Preise, die sie gewonnen haben, was auch immer. Der dritte Teil, Beziehungskapital, das ist das, was bei der Unternehmensbewertung sehr häufig im Vordergrund steht. Beziehungen des Unternehmens haben natürlich etwas zu tun mit Lieferanten, mit Kunden, mit Kooperationspartnern. Und darin steckt natürlich auch ein Kapital Ihres Unternehmens, was bei der Bewertung, wenn Unternehmensverkäufe stattfinden, sehr stark im Vordergrund steht. Das habe ich jetzt im Wesentlichen erläutert. Ich habe es gesagt, Wissensbilanzen sind, wenn Sie so wollen, wissenschaftlich abgesichert. Das stimmt natürlich nur teilweise. Als seinerzeit die Methodik entwickelt wurde für einen Change-Prozess und dafür war es eigentlich ursprünglich angelegt, war es eigentlich eine relativ pragmatische Zusammenstellung verschiedener Aspekte. Die Tatsache allerdings, dass es nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, sagen wir mal generell im deutschsprachigen Raum, doch sehr gute Verbreitung gefunden hat. Und wir wissen, dass beispielsweise in Deutschland die zugehörige Software für die Wissensbilanzierung in einem Projekt, was das deutsche Wirtschaftsministerium durchgeführt hat, über 60.000 Downloads stattgefunden haben. Das heißt, man kann zumindest mal davon ausgehen, dass größere Kreise der Wirtschaft dort sich mit dem Thema befassen. Authentisch weiß ich und von ein paar hundert Wissensbilanzen, die sind auch dokumentiert, wenn Sie ins Internet gehen unter dem Stichwort und nachschauen, finden Sie komplette Berichte. Österreich hat sich nicht so sehr auf der privatwirtschaftlichen Seite betätigt. Wir haben in Österreich eine Gesetzgebung für die Universitäten. die, die es noch nicht wissen, alle Universitäten sind mittlerweile verpflichtet, nach einer Gesetzesvorlage Wissensbilanzen zu legen. Was vielleicht auch bemerkenswert ist, ist, dass der österreichische Rechnungshof, das ist, wenn Sie so wollen, der Wirtschaftsprüfer der öffentlichen Hand, dieses Verfahren nicht nur für sich anwendet, sondern zunehmend auch in seinen eigenen Prüfungen. Sie müssen davon ausgehen, dass wenn der Rechnungshof das tut, dass auch die privaten Wirtschaftsprüfer oder kurz oder lang mit diesem Verfahren operieren werden. Wir haben auch die österreichische Nationalbank, die jetzt gerade in diesen Tagen natürlich besonders im Rampenlicht steht, die mit diesem Verfahren arbeitet. Und ich könnte Ihnen jetzt noch einige weitere Referenzen schildern. Warum ist die Wissensbilanz wichtig? Wir glauben, dass neben den bisherigen Berichterstattungen, zum Beispiel Thema Sozialkapital, CSR, Nachhaltigkeitsberichte etc., wir im Wesentlichen deskriptive Beschreibungen haben, also Beschreibungen, was tut das Unternehmen, während die Wissensbilanz, denken wir, mit dem Vorteil ausgestattet ist, dass wir wirklich den Versuch unternehmen, es zu einer echten Bilanz zu machen. Sie haben in der Finanzbilanz, hoffen wir jedenfalls, ein relativ realistisches Abbild über die Kapital- und Vermögenssituation des Unternehmens. Ich will jetzt das nicht alles vorlesen. Sie haben also im Wesentlichen alle Aussagen, also auch im normalen Geschäftsbericht, Profit and Loss Statements etc. Die Frage ist allerdings, kann ich Wissen managen unter Zugrundelegung von Kriterien, die etwas zu tun haben mit der Unternehmensökonomie? Es gibt auch immer wieder die Frage, was ist der Unterschied zur Balance Scorecard? Weil wir haben ja hier reklamiert, dass es nicht nur eine Bilanz ist, also eine Berichterstattung, sondern Sie haben das am linken Ende des Bildes gesehen, es wird auch von Strategie gesprochen, umbrechen, runterbrechen von Strategie in die Handlungsebene des Unternehmens. Ganz grob gesagt, die Wissensbilanz ist wirklich bemüht, den Kapitalstock an Wissen zu erfassen. Und natürlich daraus auch strategische Ableitungen zu machen. Andersrum ausgedrückt, wir plädieren dafür, dass neben den klassischen Führungszahlen, die meistens finanzieller Natur sind, so etwas Ähnliches wie Zuwachs an Wissenskapital im Unternehmen als eine weitere Führungsgröße eingeführt wird. Die Balance Scorecard ist eine, wenn Sie so wollen, eine Methode, die das strategische oder die strategischen Ziele herunterbricht auf konkrete Handlungsanweisungen, diese anhand von Scorecards beim Betroffenen direkt abprüfen können. Das heißt, Sie können überprüfen, ob der Vertriebsleiter einen entsprechenden Umsatz generiert hat etc. Das ist nicht der Sinn der Wissensbilanz. Die Wissensbilanz wird tatsächlich eher auf der Bilanzierungsebene angesetzt. Wenn man es etwas, wir haben nicht die Zeit hier eine Lehrstunde über Bilanzen abzuhalten, aber grob gesprochen sind ja die passiven die Darstellung in der Bilanz, wo dargestellt wird, woher die Mittel kommen und die aktiven, wofür werden sie verwendet. Man kann auch andersrum sagen, das Bereitstellen eines bestimmten Kapitals, also beispielsweise Humankapital steht auf der rechten Seite und was sie daraus machen, das heißt, was sie im Unternehmen verankern, was im Unternehmen bleibt, was sozusagen das Wissensvermögen des Unternehmens darstellt, das könnten wir mal jetzt sehr abstrakt gesprochen auf der linken Seite, auf der Aktivseite verbuchen. Ich hatte eben schon gesagt, Zielgröße in der ökonomischen Unternehmensführung bei der Einführung von Wissen als ökonomische Größe geht es wirklich darum, neue Führungsgrößen, nämlich den Zuwachs an Wissen, an Vermögen, an Kompetenzen etc. Rechnen zu können. Nun, das hat dazu geführt, dass dieses relativ schlichte Modell, was ich Ihnen eben vorgestellt habe, etwas abgeändert wurde durch Herrn Lindner und mich. Wir haben also wir glauben, dass wir jetzt, nachdem 10 Jahre Wissensbilanzierung stattfindet, in eine neue Phase eintreten. Wir haben das Ding mal Wissensbilanz 2.0 getauft und sind auch zuversichtlich, dass wir die Methodiken in der Hand haben, wie man Humankapital in erster Stelle, natürlich auch die anderen Kapitalformen, analytisch erfassen kann und ökonomisch bewerten kann. An der Stelle findet dann wieder der Übergang zu Herrn Kollegen Lindner statt, der Ihnen jetzt erläutern wird am Beispiel der Humankapitalkalkulation, wie man das in der Praxis tatsächlich durchführen kann.
So, ja, vielen Dank, Herr Koch. So, man hört mich? Ja, okay, ich höre mich nämlich nicht. So, ja, das Ganze ist recht schön. Papier ist geduldig oder Folien mittlerweile, ist noch schlimmer, das kann man ja noch nicht mehr greifen. Das Zeug kann man aber mittlerweile mit Hilfe auch von Datenbanken so erstellen, dass man da Schätzgrößen bekommt, die nicht einfach aus der Luft gegriffen sind. Das Problem der vergangenen Wissensbilanzen war, dass es so ein bisschen wie individuelle Kunstwerke für Unternehmen waren. Das Zeug ist da nicht vergleichbar. Ich habe es also einigen P&E-Kunden auch mal gezeigt, die haben gesagt, oh Lindner, bleib uns mit dem, was wir gesehen haben, fern. Wir hätten das gern ein bisschen so, dass wir mit Controllern auch sprechen können. Wir brauchen fundiertere Zahlen. Das geht tatsächlich. Wie geht es? Wir setzen ein System ein, was ursprünglich mal von der linken Seite herkommt, vom Qualifikationsmanagement. Da gab es mal so Projekte mit dem Arbeitsamt bei uns früher oder Berufsagentur, wie es jetzt mittlerweile heißt, weil Arbeitsamt zum Schimpfwort wurde. So, und da gab es ein System, in dem eben alle Berufsgruppen und einzelne Berufe drin sind. Und da kam jemand schlauer auf die Idee, man könnte doch die Berufe, die man vom Arbeitsmarkt hat, mit den Qualifikationen entsprechend kreuzen, sozusagen korrelieren. Hat daraus eine riesengroße semantische Datenbank geschaffen, mit der man jetzt Folgendes machen kann. Sie können sagen, aha, ich will eine Stelle, auf der ich bin, oder einfach eine Stelle bewerten lassen in Bezug auf irgendeine Tätigkeit. Und dann gibt Ihnen das System alle möglichen Qualifikationen zur Verfügung. Sie können sich die per Klicken zurechtstellen. Also ich nenne das Synthetisieren. Das ist genauso, wenn Sie einen Sound erzeugen für einen Film. So können Sie hier einen Beruf aus diesen Obertönen, sage ich mal, also aus den Qualifikationen erzeugen und können dann per Knopfdruck sagen, was der am Arbeitsmarkt wert ist. Und darüber können Sie auch ein Benchmarking fahren, ohne dass Sie sich jetzt direkt mit einem Konkurrenten vergleichen können. Das ist die linke Seite. Da gibt es natürlich auch noch ein paar Prozesse, wo man dann auch Selbstbewertungen durchführen kann. Also nicht nur Stellenbewertungen, sondern man kann auch 360-Grad-Bewertungen drin durchführen. In der Mitte sehen wir Prozesse. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Wir haben uns da nichts ausgedacht und plötzlich war die Idee da. Sondern ein großer Kunde hat zu uns gesagt, Leute, das ist ja ganz lustig, das mit den Qualifikationen halte ich für ziemlich genial, aber ich kriege es nicht durch, weil ich einen sehr massiven Betriebsrat habe. Überlegen Sie sich, Lindner, wir wissen, wir wollen Unternehmen zusammenbauen. In den nächsten 2-3 Jahren weiß ich, dass so und so viele Stellen vielleicht wegfallen, aber wir haben ein paar M&As vor. Wenn wir diese Mergers and Acquisitions, also diese Zusammenführungen, Fusionen vorhaben, dann möchte ich eigentlich wissen, was muss ich dann können in dieser neuen Gesellschaft für diesen neuen zukünftigen Markt? Und dann interessieren mich erstmal die Qualifikationen nicht. Es interessieren mich die grundlegenden Kernprozesse. Welche Wertschöpfung habe ich jetzt, die ich in den zukünftigen Unternehmen nutzen kann? Also wollte der Kunde erstmal das Wissensmanagement abgebildet haben, im Sinne von, dass ich Prozesse abbilde. Das haben wir auch gemacht mit einem Wiki-ähnlichen System. Sie sehen die Prozesse auch gleich in der Mindmap grafisch. Und der Charme der ganzen Sache ist, wir wissen natürlich, wie sich der Inhalt dieser Wikis verändert, also des Wissens. Wir wissen, wie sich die Prozesse verändern. Wir können die Lesbarkeit prüfen. Wir können den Wert dieser Prozesse prüfen, weil wir auch wissen, welche Leute mit welchen Qualifikationen dran arbeiten, ohne dass wir hier in den entsprechenden Datenschutzbereich reingehen. Es ist also auch nicht so, dass wir jetzt Leute hintenrum oder einen Betriebsrat hintenrum aushebeln, sondern wir können ganz genau bestimmen, welche Qualifikationen für einen Prozess notwendig sind. Und das sind aggregierte Daten und keine personenspezifischen, selbst wenn man es tun könnte. Daraus haben wir eine Kopplung eben zwischen Prozessen und Qualifikationen. Und das Ganze ist kombiniert mit einem Community- und Dokumentmanagementsystem, sodass Sie nachher zu Ihren Kernprozessen alles einfach in einem Web eintragen können. Wenn Sie sich einloggen, sehen Sie die für Sie wichtigen Prozesse in sogenannten Wolken, also in einfachen Mindmaps. Sie gehen rein, können das aktualisieren und sehen aber auch den Wert dieser Prozesse. Und daraus können Sie auch strategisch das Ganze wieder zusammenbauen. Was normalerweise zu so einem schönen System fehlt, ist eine Kernplattform. Und diese Kernplattform, die haben wir zum Beispiel hier mit P&I gefunden. Der große Vorteil ist dabei nämlich, dass wir sehr, sehr hochqualitative Daten haben, die sehr konsistent sind. Das brauchen Sie auch dafür. Was ist also damit möglich? Es ist möglich, wenn Sie als P&I-Kunde sagen, ich möchte jetzt mal Abteilungen bewerten oder sogar mein ganzes Unternehmen, dann können Sie die auswählen, drücken auf den Knopf, müssen nur noch bestätigen, passt diese Zuordnung meiner Stellen zu den und den Jobgruppen, und dann werden aus dem anderen Datenbanksystem diese Qualifikationen, die Bewertungen rausgeholt und Sie können sofort sagen, wie viel mein Unternehmen wert ist, wie viel meine Stellen wert sind und können das vergleichen zu anderen Unternehmen bzw. Mitarbeitern. Sie müssen sich auf Mitarbeiter bewerten, Sie können auf der Stellenebene bleiben. Das heißt, Sie können da schon eine immaterielle Bewertung vornehmen, auch ein Benchmarking, ohne sich gegenüber anderen Unternehmen outen zu müssen. Und eben hier mit dieser Plattform haben wir dann wirklich eine sehr professionelle Möglichkeit, denn diese ganzen Abwicklungsprozesse, die dann wirklich im Human Resource Management benötigt werden, die können Sie halt mit P&E in einem Workflow-Generator selber als Personalabteilung generieren und Sie können auch diese Prozesse beobachten. Wenn Sie jetzt sagen, das ist mir alles eingefallen, weil wir das in dem Vortrag gemacht haben, dann kann ich Ihnen erstmal sagen, ist nicht so, denn diese Historie der Zusammenarbeit ist schon über ein Jahr alt. Hier die Vorteile nochmal, die ich Ihnen genannt habe. Also immaterielle Werte, wir haben eine große semantische Datenbank und ich sage Ihnen mal die Fakten. Wenn Sie sich also vorstellen, ein P&E-System alleine über das Unternehmen, da sind schon sehr viele Daten drin, sehr, sehr detailliert. Jetzt ist aber so, dass wir dazu halt 364 Berufsgruppen liefern, dann 117.000 Berufe, dann jede Menge an Qualifikationen, dann haben wir Qualifikationsverwandtschaften, das heißt, es sind die Verbindungen, die inhaltlichen Verbindungen zwischen den Qualifikationen. Wir haben über 10 Millionen Stellenbeschreibungen in der Datenbank und mittlerweile auch zum besseren Wissensmanagement einen Fachkatalog, also oder Ontologie oder manche sagen so eine Art Thesaurus, mehr als 50.000 Kategorien. Danke, man hat es schon gehört, ich fange schon an zu husten. Und 18 Millionen Themen, die drin sind. Das heißt, wenn Sie jetzt Inhalte eingeben können, selbst diese Inhalte klassifiziert und bewertet werden. Und allein diese Metadatenbank hat schon über 4 Gigabyte, was eigentlich auf unseren Rechnern nicht mehr sehr groß ist für Metadaten, aber doch ziemlich. Und es ist ein relativ komplexes System. Deswegen setzen wir das auch bei eher größeren Mittelständlern aufwärts bis Großunternehmen ein. So, Zusammenfassung. Nochmal möchte ich Ihren Blick schärfen auf diese Kombination eben mit dem P&E-System. Was für Anforderungen können wir hier drüber abdecken? Wir können diese strategische Arbeit, die gefordert ist, tatsächlich ja, sichtbar zeigen. Das ist zum Beispiel ein Werkzeug, sehen wir auf der nächsten Folie nochmal ganz kurz als Abschluss, ein strategischer Personalleitstand. P&E ist im Augenblick der erste Hersteller, der diesen Personalleitstand herausgebracht hat. Andere liefern irgendwelche Dashboards oder ich sage immer, das ist sowas wie ein Schilderwald. Ja, wenn Sie hier durch Wien fahren, da sehen Sie jede Menge an Schildern, aber es hilft Ihnen strategisch gar nichts. Wenn Sie sich Dashboards angucken heutzutage, irgendwelche Ampelmetaphern, dann ist das ganz genauso. Das Zeug bringt relativ wenig. Warum? Weil es nicht in die Handlung eingebunden ist. Sie haben ein BI-System getrennt von einem normalen operativen System. Hier an der Stelle haben wir das verbunden. Sie sehen strategische Kennzahlen und jedes Mal, wenn Sie auf ein entsprechendes Feld gehen oder auf eine Kennzahl oder auf irgendeine Grafik, dann erscheinen operativ die Daten, die im P&E HCM drin liegen. Und Sie können sofort operativ aus der Analyse heraus Aktionen veranlassen. Und genau das können wir hier. Wir können also das Personalmanagement hier auf eine höhere Stufe heben, auf eine strategische. Wir können die Werte ermitteln und wir haben die Schnittstellen zum Controlling. Das Ganze haben wir, deswegen habe ich die Daten oben hingeschrieben, das war damals in Sonthofen so ein erster Test, ob es ankommt bei Kunden. Wir haben damals gesagt, das, was wir brauchen als Visionen, sind 5 Dinge, ja, um die Personalarbeit auf dieses strategische Niveau zu bekommen. Wir brauchen einen Leitstand, damit du erstmal eine bessere Übersicht bekommst. Wir brauchen Szenariotechniken, damit du eine Entscheidungsunterstützung hast. Wir brauchen Wissensmanagement, weil da brauchen wir nicht nur die Prozesse, sondern auch noch einige Dinge im Hintergrund mehr. Und wir brauchen eine Prozessanpassung. Ich muss die Prozesse auch in Personalwirtschaft rechnen und beweisen können, aber nicht nur, indem ich es mal irgendwann mache über das Personalcontrolling und nicht nur über Schulungskosten, sondern über das, was wirklich im Personalwesen passiert, weil dann kann ich erst In- und Outsourcing entsprechend argumentieren. Und ins Zentrum hatten wir damals schon die Wissensbilanz gesetzt und gesagt, damit hat der Personaler die Möglichkeit, endlich auf Augenhöhe mit einem Finanzchef in Verbindung zu kommen und zu sagen, guck mal, ich kann dir es zeigen und jetzt kann man es eben auch mit der Wissensbilanz 2.0 auf beiden Seiten zeigen, eben auf der Kapital- und auf der Vermögensseite, denn das geht, da hatten wir auch einige Arbeiten dazu, das können wir nachweisen, wie es funktioniert. Also diese Idee, die wir damals hatten, und da bin ich recht zögerlich rausgegangen, ist mittlerweile so weit, dass der Personalleitstand schon die ersten Male verkauft wurde. Und dadurch sieht man, es ist ein Bedarf da, es geht sehr, sehr schnell. Und eben in dieser Kombination werden wir jetzt eben die richtigen Werkzeuge für den Personaler in den nächsten Jahren zur Verfügung stellen. Wenn Sie einige Sachen sehen und hören wollen, ich bin auch nachher noch eine Zeit da, ich bin auch die nächsten 3 Tage noch hier in Wien. Am P&I-Stand können wir uns gerne unterhalten. Aber natürlich stehen wir auch für Fragen jetzt direkt zur Verfügung. Ich sehe schon, Sie haben hier großes Interesse. Achtung, ich gebe Ihnen, glaube ich, am besten noch das Mikrofon. Danke. So, Sie fahren das hoch. Gut.
Danke. Und zwar hätte ich eine Frage, das kommt mir sehr statisch vor. Weil bei einer Strategie ist es ja immer so, dass eine Abteilung zu einem Zeitpunkt mehr Bedeutung hat als zu einem anderen.
Ja.
Diese Bedeutung eines Bereichs im Verhältnis zur momentanen Situation, die ist nicht berücksichtigt. Ist das
doch
korrekt?
Doch, freilich schon.
In welcher Form?
Das ist aber genauso wie im klassischen externen Rechnungswesen, wenn Sie eine Bilanz erstellen. Da hieß es früher, oh Gott, einmal im Jahr und es ist statisch. Und jetzt redet man von unterjährigen Bilanzen und jetzt will man es im Prinzip jeden Tag sehen. Das ist ein ganz normaler Trend. Der Hintergrund eben dieser statischen Darstellung ist einfach nur, dass es endlich eine Angleichung an das normale externe Rechnungswesen gibt, sodass die andere Seite auch versteht, was man will. Und dass es nicht nur wie ein Personal- und Sozialbericht aussieht.
Ich sehe die Gefahr nur so, dass man sagt, Marketing, unsere Marketingabteilung ist X wert und Personal ist Y und dass es also mit diesen statischen Ziffern ja nicht richtig ist, weil in einem Jahr ist vielleicht Marketing besonders wichtig, weil man halt in die Richtung viel tun muss. Im nächsten Jahr ist es Personal und im übernächsten Controlling, sage ich jetzt einmal. Und das sehe ich hier jetzt ein bisschen wenig berücksichtigt.
Das, was Sie natürlich machen müssen, Sie müssen das Ganze vor dem Hintergrund Ihrer Unternehmensstrategie sehen. Und wenn natürlich die Unternehmensstrategie sagt, Marketing spielt für mich keine Rolle, da können Sie noch so viel bewerten, wie Sie wollen, also dann hat es auch keine Chance.
Ja.
Also ich sehe es so, Sie haben halt hiermit ein Werkzeug, um gewisse Vergleiche überhaupt herstellen zu können, die Sie bisher gar nicht herstellen konnten.
Okay.
Dass Sie es natürlich anpassen müssen, ist richtig. Dazu gibt es aber auch in dem System eine Funktion, dass Sie den Zielbezug, also so eine Zielstelle, vorher definieren können. Und die können Sie natürlich auch im Laufe der Zeit verändern. Sie können auch eigene Werte für eingeben und sagen, für mich ist es mehr wert.
Ja, genau, pro Jahr. Ja. In dem Jahr ist halt uns Marketing besonders viel wert oder so. Keine Ahnung, in einem Grund.
Ist richtig. Sie müssen da natürlich Prioritäten auch setzen und das entsprechend im System abbilden. Ja. So, danke sehr. Wenn noch Fragen sind, würde ich Sie bitten, dann zum P&I-Stand zu kommen oder uns jetzt gleich hinter der Tür zu fragen, denn wir sind unter Zeitknappheit. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen viel Spaß.